Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Wie haben Menschen in der Zukunft Sex? Vielleicht mit Maschinen? Mit Robotern, die ganz genau wissen, was unsere Bedürfnisse sind? Schon jetzt verlagert sich ja Sexualität immer mehr in die Welt der Technologien, des Cyberspace. Wie die Zukunft des Begehrens aussehen könnte und was aktuell Stand der Dinge ist, das hat Sophie Wennerscheid in ihrem neuen Buch beschrieben. Vor der Sendung haben wir mit der Wissenschaftlerin gesprochen. Aber nun ist es ja so, dass die Entwicklung von etwa Sexrobotern noch in den Kinderschuhen steckt. Was also hat sie, Sophie Wennerscheid, jetzt schon an dem Thema interessiert?
Ja, die Kinderschuhe, die wollen natürlich irgendwie wachsen und wir mit ihnen. Davon können wir ausgehen. Und insofern ist das eine Entwicklung, die ansteht und die kann man nicht vorwegnehmen, aber die sozusagen gedanklich zu begleiten, das war meine Intention mit dem Buch und dafür habe ich mir unter anderem auch Science-Fiction-Filme angeschaut und in denen wird das ja schon vorweggenommen, also dass wir als Menschen mit menschenähnlichen Maschinen intim interagieren können. Das hat mich interessiert, wie das dann aussehen könnte.
Und ein paar Sexroboter gibt es ja tatsächlich schon, die kann man schon kaufen. Und die es gibt, die sind eben oft den Menschen nachempfunden und das löst dann schnell so ein Unbehagen aus. Die sehen ein bisschen aus wie Menschen, aber es sind keine richtigen Menschen. Warum haben wir damit so schnell so ein großes Problem?
Also erstmal ist wirklich die Frage, ob es sowas wie Sexroboter gibt. Also was es gibt, das sind sehr menschenähnlich aussehende Sexpuppen, die sich vor allen Dingen in der Haptik so dem Menschlichen schon sehr angenähert haben. Also haben so eine Silikonhaut, die sich sehr menschenähnlich anfühlt. Und diese Sexpuppen, meistens handelt es sich dabei um weibliche Modelle, werden von einigen Entwicklern versuchsweise mit künstlicher Intelligenz bestückt. Das beschränkt sich aber oft auf Spracherkennungsprogramme, Gesichtserkennungsprogramme, so dass eine minimale Kommunikation mit diesen Puppen, würde ich sie trotz allem noch nennen, möglich ist. Also ich würde nicht so weit gehen, davon Robotern zu sprechen.
Was wäre denn ein richtiger Roboter?
Also ein richtiger Roboter, mindestens müsste der über eine Teilautonomie verfügen. Also er muss in der Lage sein, nachdem er einmal entsprechend programmiert ist, eigenständig zu agieren. Also je eigenständiger, desto autonomer. Wenn wir von Teilautonomie reden, heißt das zumindest, dass er einzelne Handlungen ausführen können muss, über die er auch selbstständig verfügen kann. Und das ist bei diesen Puppen nicht der Fall.
Aber zurückkommend auf meine ursprüngliche Frage, warum machen auch diese Sexpuppen uns schnell Angst?
Das ist eine These, dass sie uns Angst machen. Richtige Untersuchungen dazu gibt es nicht. Diese These ist schon sehr alt. Sie wurde in den 70er Jahren von einem japanischen Robotiker entwickelt, der den Begriff des Uncanny Valley geprägt hat, also des unheimlichen Tals.
Ja.
Genau. Also und die These besagt, dass uns Entitäten, die aussehen wie Menschen, eigentlich umso vertrauter ist, je näher sie uns vom Aussehen her kommen, also je ähnlicher sie sind. Aber wenn wir dann auf einmal erkennen, dass sie es doch nicht sind, nämlich menschlich, dann kommt es zu einem großen Erschrecken und dann rutschen wir sozusagen in das unheimliche Tal ab.
Kommen wir mal zu einer von Ihren Thesen. Da lautet ein, und ich paraphrasiere, nur dann, wenn Sexroboter als nicht anthropomorphe Wesen oder Dinge konzipiert werden, kann das sexuell reizvoll, emotional interessant sein und unser menschliches Selbstverständnis erweitern. Warum?
Die Idee dahinter ist, dass wir die Maschine als Maschine interessant finden sollen oder ihr als Maschine begegnen sollen. Also wenn wir mit menschenähnlichen Wesen zu tun haben wollen, dann sollten wir uns doch lieber direkt mit Menschen auseinandersetzen. Wenn wir darüber hinausgehen wollen, dann müssen wir dieses andere, dieses technisch andere, wie ich es genannt habe, eben auch als dieses andere, als dieses uns Fremde anerkennen und damit klarkommen und uns auch von diesem Fremden affizieren lassen.
Aber wie kann das denn aussehen? Haben Sie eine Idee? Haben Sie ein Beispiel? Wie kann Sex eben mit einer Technik aussehen, die nicht dem Menschen nachempfunden ist? Und meinen Sie wirklich, das kann sich durchsetzen?
Es gibt ja Maschinen, mit denen Menschen interagieren. Das können Industrieroboter sein, die nur über einen Greifarm oder einen kranähnliches Gebilde verfügen. Und mit diesen Maschinen, also gibt es Menschen, die tanzen mit denen, die bewegen sich rhythmisch zu diesen Maschinen, lassen sich von dem Maschinenrhythmus inspirieren, gehen da mit. Und sowas hat ja auf jeden Fall eine sinnliche Komponente, es hat eine ästhetische Komponente. Und von der Sinnlichkeit zur sexuellen Erregung ist es meines Erachtens kein großer Schritt. Also ich kann mir also auch vorstellen, dass mich ein Greifarm Körper berührt und dass mich diese Berührung erregt.
Die Diskussion um Mensch-Maschine-Interfaces in Hinblick auf Sexualität ist bei Ihnen auch immer so eine Debatte über das Aufbrechen von Genderrollen. Glauben Sie tatsächlich, dass Sexroboter das Zeug dazu haben könnten? Denn wenn man jetzt mal guckt, was es schon gibt, dann werden da ganz oft Modelle von Beziehungen und auch sexuellen Beziehungen reproduziert, die der Heteronorm entsprechen.
Genau, deswegen mein Plädoyer sozusagen, sich mehr für das Maschinenartige der Maschine zu interessieren. Denn die Maschine hat per se kein Geschlecht. Sie haben völlig recht, so wie diese Puppen mit der künstlichen Intelligenz im Moment hergestellt werden, das bedient das Klischee der heteronormativen Beziehung, sprich da sozusagen auch deswegen in erster Linie Männer an, die Puppen, die weiblich aussehen, und das sind die allermeisten, werden so Pornomodellen nachgebildet. Also da wird genau alles Stereotype, Geschlechtliche bedient, was wir uns vorstellen können oder aber vielleicht lieber auch nicht vorstellen sollten. Und darüber gilt es hinauszugehen. Und da die Maschine eben kein Geschlecht besitzt, ist das eine Möglichkeit.
Vielleicht können wir zuletzt noch einen Ausblick wagen in einer Welt, in der Sex noch mehr als heute nur einen Knopfdruck entfernt ist, noch mehr als heute technisiert ist. Ist da nicht vielleicht die menschliche Berührung, also mit allen Unsicherheiten verbunden, allen Unwägbarkeiten und allen Enttäuschungsrisiken, vielleicht dann doch wieder das Maß aller Dinge?
Das Maß aller Dinge will ich nicht hoffen. Es geht mir nicht um eine Überwindung von Unsicherheiten und Instabilitäten. Ganz im Gegenteil. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es gilt, die zu vergrößern. Aber wenn wir uns vorstellen, dass wir mit einer Maschine interagieren, das kennen wir alle, wenn wir in unserem Computer sitzen, der macht nicht immer das, was wir von ihm wollen. Also da gibt es auch Unsicherheiten und die wird es auch im Umgang mit menschenähnlichen Maschinen geben. Also das wird nicht getilgt werden können und auch nicht sollen. Das ist eben diese Illusion der Verfügbarkeit, die wird sich so, hoffe ich, nicht durchsetzen.
Das Buch Sex Machina zur Zukunft des Begehrens ist im Mattes und Seitz Verlag erschienen. Die 240 Seiten kosten 24 Euro. Sophie Wennerscheid, haben Sie vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Und in der Langfassung des Corso-Gesprächs haben wir dann auch über Fortpflanzung gesprochen, genau gesagt über künstliche Gebärmütter, eine alte feministische Utopie. Das Corso-Gespräch XL zu finden online unter deutschlandfunk.de/corso.